Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Wenn Sie auf die Insel gehen, da treffen Sie nur Urlauber. Hier treffen Sie richtige Menschen, also richtige Einwohner treffen Sie hier, nicht bloß Urlauber. Und das schätzen sehr viele.
Es ist ein Ort, von dem man annehmen kann, dass er fast vergessen wurde. Von den sogenannten Modernisierungsmaßnahmen. Der Ort ist also sehr, sehr grün, viel durchsetzt, auch mit Freiräumen. Und das ist vielleicht auch das Besondere hier.
Also die Nord Stream Pipeline hat eine Länge von 1224 Kilometern pro Pipeline-Strang. Also 1224 Kilometer ist sozusagen die Entfernung vom russischen Vyborg bis nach Lubmin.
Wenn Sie im Winter hierher kommen, also wir gehen im Winter sehr viel am Strand auch spazieren. Ne? Da kann ich von Lubmin, wie gesagt, ich laufe ja meist hinten am Hafen lang, da treffe ich mal ein, zwei Spaziergänge, das war's dann aber. Also da ist es, salopp gesagt, tote Hose.
Die Ostsee-Pipeline und das Seebad. Lubmin am Greifswalder Bodden. Eine Deutschlandrundfahrt mit Thilo Schmidt.
Es ist unnormal. Der Wind lässt sonst nach ein paar Tagen nach. Aber das ist völlig unnormal. Diese Kraft, die ist noch genauso. Was los ist, ich weiß es nicht mehr.
Es weht aus Nordost seit Tagen schon. Und die heftigen Herbststürme drücken das Wasser in den Greifswalder Bodden. Am unendlich langen Sandstrand findet Heinz Roggo, ein Lubminer Urgestein von fast 90 Jahren, Tag für Tag Fossilien, Mineralien und gelegentlich Bernstein. Wenn es nicht gerade stürmt.
Ha, nee, geht eben noch nicht. Ist noch ein bisschen zeitig, weil das Wasser erst zurückgehen muss. Und das kann ja bei dem Wind nicht zurückgehen. Das ist es eben. Das muss erst zurückgehen, das Wasser. Deshalb lohnt sich das noch nicht. Guck, sieht gut aus mit den Schwänen da, ne? Sie fliegen in Formation. Eine mit der Spitze und die müssen immer mal wechseln auch.
Das kleine Seebad Lubmin, dort, wo sich der Greifswalder Bodden zur Ostsee hin öffnet. Strandabwärts, Richtung Meer, trennt nach einigen Kilometern die Peenemündung das Festland von der Insel Usedom. Gegenüber, auf der anderen Seite des Boddens, erkennt man, wenn es nicht allzu diesig ist, in 20 Kilometern Entfernung die Insel Rügen. Das Seebad Lubmin wirkt verloren zwischen den beiden Ferieninseln, vergessen, links liegen gelassen, und vielleicht ist genau das sein Glück.
Gucken Sie mal, hier ist die Waldstraße, nicht? Dichter Wald war das, vor 120, 130 Jahren, ja? Und hier ein kleines Ende, weißt du? Da ist die, wissen Sie nicht?
Nee.
Villenstraße. Da wurden Villen gebaut. Da waren Leute, die etwas begütert waren, die haben hier angefangen nach Osten rein. So lange war das Dorf Fischerdorf und Bauerndorf da hinten. Ja? Und dann ging die vor 130 Jahren Schritt für Schritt diese Villenstraße. Und das ist eigentlich die erste, und die Waldstraße, muss der ganze Wald runtergenommen werden. Alles nur nach dem Osten rein. Denn nach Westen waren die größeren Bauern und die hatten die Macht. Nee, kommt nicht in Frage, unseren Acker geben wir nichts von weg für Bauzwecke oder so. Die haben gesagt, dass unser Acker, der produzieren wir drauf und den brauchen wir. So, da war nichts zu machen. Erst jetzt, vor 10 Jahren, jetzt wurde das Teufelsteingebiet, nennt sich das ja, sind über 30 Häuser jetzt in ein paar Jahren. Ja, so lange war das ganze Gebiet strikt obliegt, streng verboten. Acker war das, Feld war das.
Ob der alte Herr Roggo auch verraten wird, warum es im Fischer- und Bauerndorf Lubmin eine Hafenstraße gibt, es aber nie einen Hafen gab?
Ja, das war ja so dumm mit der Hafenstraße da drüben, ne? Diese Hafenstraße war ja viel schlimmer. Wir sind ja nicht bei der Hafenstraße, wenn wir da hinkommen. Ja?
Hier ist ja gar kein Hafen.
das ist es ja eben. Da wollte ich Ihnen gerade erzählen, wenn wir da sind.
Und warum gibt es seit einigen Jahren doch einen Hafen? Dort vorne, quer ab, wo die vier riesigen Schornsteine zu sehen sind? Von hier, am Ende der Lubminer Seebrücke, wo man gegenüber die sanfthügelige Küste der Insel Rügen sieht, links auf dem Bodden Richtung Greifswald oder Stralsund schaut und rechts auf die offene Ostsee. Die Schornsteine dort vorne, wo Bodden und Peene zusammen in die offene See münden, gehören zum Kernkraftwerk Bruno Leuschner, dem größeren der beiden DDR-Meiler. Nach der Wende wurde es abgeschaltet. Lubmin ist ein Seebad und ein Energiestandort bis heute. Lubmin wird Endpunkt der Nord Stream Pipeline sein, die Nabelschnur Europas, durch die ab 2012 russisches Erdgas strömen soll. Seebad? Energiestandort? Zu DDR-Zeiten lebte man irgendwie mit dem Kraftwerk. Lubmin war ein kleines, aber beliebtes Ferienziel. Im durchorganisierten DDR-Ferienwesen hießen die Gastgeber Haus des Handwerks Magdeburg oder Eisenbahnerheim, aber das ist Geschichte. Heute ist es selbst in der Hochsaison recht ruhig in Lubmin. Von den alten Häusern in Seebäderarchitektur ist manches abgerissen worden, aus anderen sind selten besuchte Zweitwohnsitze geworden. Das Eisenbahnerheim an der Strandpromenade verfällt im Dornröschenschlaf vor sich hin, so wie manch andere morbide Schönheit. Es gibt nur zwei Hotels, ein Jugendhotel und ein paar Bungalows. Und jede Menge Privatzimmer in den alten Häusern, in deren Vorgärten sich die Katzen trollen. Seit Mitte der 90er Jahre betreibt Heidi Moritz ihr kleines Hotel an der Seebrücke.
Natürlich kann man von uns aus hier sehr schöne Ausflüge unternehmen, nach Usedom oder nach Rügen. Aber ich kann das immer wieder noch mal wiederholen. Wir wissen es schon vorher, dass die meisten zurückkommen und sagen, um Gottes Willen, nicht im Sommer nach Rügen und nicht im Sommer nach Usedom. Diese hohe Verkehrsdichte auf beiden Inseln, das ist nicht das, was der Gast eigentlich sucht. Das ist mit Wartezeiten, mit Staus verbunden, mit viel Lärm und Stress. Eigentlich sucht er genau uns. Er weiß es bloß meistens vorher nicht.
Als Lehrerin alt werden, das wollte Heidi Moritz nicht. Und so entschloss sie sich noch vor der Wende, Hotelier und Gastwirtin zu werden. Seit Mitte der 90er steht es nun direkt an der Seebrücke, das gleichnamige Hotel. Ein Holzhaus mit verglastem Restaurant und 12 Zimmern. Der dem Haus vorgestellte umlaufende Holzbalkon und die kleinen Holzgiebel, alles in hellblau-weiß lackiert, wirken maritim und leicht. Sie ist ziemlich unbedarft in die ganze Sache hineingegangen, sagt sie, getrieben von ihren Visionen. Bis sie die Seebrücke eröffnete, hat sie selbst erst ein einziges Mal in einem Hotel übernachtet. Eigentlich hätte das alles schiefgehen müssen.
Ich glaube, die schlaflosen Nächte waren in den ersten Jahren viel höher an der Anzahl als diejenigen, in denen man wirklich nicht mehr konnte und geschlafen hat. Aber ich habe es ja nun nicht vorher gewusst, wie das System funktioniert, wie überhaupt alles funktioniert. Wir kannten Lubmin als einen Ort, in dem von Mai, vom 1. Mai bis 30. Oktober durch die vielen Betriebsheime und Ferienlager, die waren, immer Bewegung war. Dass sich das mal so verändern würde, wie es sich verändern hat, konnte man sich ja nicht vorstellen. Und wie der Westen funktioniert, das wussten wir schon gleich gar nicht. Sodass wir, das kann man also unbesehen so sagen, sehr blauäugig in die Sache reingegangen sind. Wenn ich das Wissen hätte, was ich heute habe, vor 17 Jahren, glaube ich nicht, dass ich diesen Schritt nochmal gehen würde. Aber es gibt dann kein Zurück mehr. Es geht nur durchhalten. Und ich habe nun Glück gehabt durch meine Kinder, die den Betrieb mittragen natürlich und hier mitarbeiten und die den auch weiterführen werden, sodass sich dann doch der ganze Aufwand am Ende, ich will nicht sagen lohnt, aber zumindest lebensfähig bleibt. Wir haben unser Aufkommen und sind damit auch zufrieden.
Im stürmischen Herbst hat man Lubmin fast für sich alleine. Den weiten Strand, die Seebrücke, die Strandpromenade. Längst nicht jeder freie Platz hier ist zugebaut. Es gibt keine Disco und keine Boutiquen. Längst nicht alle Straßen sind befestigt und hier und da riecht man noch den Osten. Und es ist gar nicht mal so, dass einen das stört. Wer von Westen kommt, biegt links nach Rügen ab oder rechts nach Usedom. Geradeaus ginge es nach Lubmin.
Lass uns nach den Pferden sehen, lass uns nach den Sternen sehen. Wär das nicht gut, es ging uns dort besser. Wär das nicht gut, es ging uns gut da. Die Stadt ist gut, wenn man sie von außen brennen sieht. Die Stadt ist besser. Weit weg, weit weiter, weit weg und wir kommen nicht mehr zurück. Weit weg, weit weiter, weit weg und wir kommen nicht mehr zurück. Komm, lass uns aufs Meer fahren, lass uns nach den Inseln sehen. Lass uns gehen und sehen, wer da noch kommt. Das Meer ist weit und weit und weiter. Weit und breit kein Mensch mehr da. Von allem ist genug und wir müssen frei sein. Wir müssen mit unserer Liebe sein. Weit weg. Weit weiter, weit weg und wir kommen nicht mehr zurück. Weit weg, weit weiter, weit weg und wir kommen nicht mehr zurück. Da, 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 da.
Seebad und Kernkraftwerk. Im Westen wäre das undenkbar. In Lubmin lebte man mit dem Kernkraftwerk Bruno Leuschner ganz gut. Und von ihm. 10.000 Menschen beschäftigte es einst. Heute wird das Kraftwerk zurückgebaut. Dazu braucht man weniger als 1.000 Arbeitskräfte. Heidi Moritz, die Besitzerin vom Hotel Seebrücke.
Wobei, ich hatte es ja schon, glaube ich, einmal gesagt, die Symbiose zwischen Industrieansiedlung und Tourismus eigentlich die optimale Symbiose ist. Die See oder die Ostsee überhaupt hat nur eine Saison und die liegt im Sommer. Sodass gerade in unseren Regionen, wenn überhaupt keine Industrie vorhanden ist, wirtschaftlich es sehr, sehr schwer ist. Solche Orte wie Rostock zum Beispiel, die leben ja vor allen Dingen auch von den Werften und der Schifffahrt. Es ist ja auch ein Industriezweig. Nur manche Industriezweige sind natürlich gefälliger im öffentlichen Meinungsbild und manche sind nicht so gefällig. Und da liegen wir auf der Seite der nicht so gefälligen. Das ist wohl dann die Krux, mit der wir leben müssen.
So, und hier drüben ist das Zwischenlager, was wir Mitte der 90er Jahre gebaut haben, was quasi alle abgebauten Materialien hier aufnimmt, wo sie weiterverarbeitet werden, vorbereitet werden für die Freimessung, um das dann freizugeben. Und dort wird auch der Kernbrennstoff gelagert und so weiter.
Ein atomares Zwischenlager. Im Seebad Lubmin, ein paar hundert Meter vom Strand entfernt. Das vielleicht ist der Widerspruch dieses Ortes. Hier werden die atomaren Abfälle aus den beiden DDR-Meilern gelagert. Rheinsberg in Brandenburg, das deutlich kleinere von beiden, und Lubmin. Jürgen Ramthun lenkt seine Dienstlimousine über das weitläufige Gelände des Kernkraftwerks. Ramthun ist Geschäftsführer der Energiewerke Nord. Das bundeseigene Unternehmen ist mit dem Rückbau des Kernkraftwerkes beauftragt. Ramthun steuert seinen Wagen vorbei an den Reaktorblöcken. Von 8 geplanten waren 4 Blöcke in Betrieb und einer im Probebetrieb, als die Wende dazwischen kam und das Kraftwerk 1990 abgeschaltet wurde. Nun wächst Lubmin zu einem Industrie- und Energiestandort heran, auf dem Gelände des alten Kernkraftwerkes.
Aber wenn Sie sich vorstellen, hier waren früher Turbinen, Speisewasserbehälter, alles, was man braucht, technische Einrichtungen, um Kraftwerk zu betreiben, war hier drin. Wenn wir heute reingehen, wir können ja kurz mal einen Blick reinwerfen, dann sehen Sie heute Firmen, die also völlig andere Sachen machen, die also Krananlagen produzieren. Wir haben das also völlig leergeräumt, haben neuen Fußboden eingezogen und wie gesagt, haben den Firmen das angeboten, die haben das langfristig gemietet und machen heute also normale industrielle Fertigung. Ja? Hm. Die Reaktorgebäude sind zu 80% leergeräumt. Die werden auch stehen bleiben, weil natürlich die bautechnisch auch mit Maschinenhaus verbunden sind. Und wir wollen nicht Gefahr laufen, dass das Maschinenhaus irgendwo zusammenbricht und dann nicht mehr nutzbar ist. Also.
Quer zu den Reaktorgebäuden liegt das Maschinenhaus. Der 1 Kilometer lange Riegel ist einer der längsten Industriebauten Deutschlands. Hier werden Hafenkräne hergestellt und Masten für Windräder auf hoher See. Jürgen Ramthuns Unternehmen ist nicht nur für den Rückbau des Kraftwerks zuständig, sondern auch für alles das, was sich auf dem Gelände entwickelt. Dabei ist Ramthun selbst ein Kind dieser Gegend, ist in der Region geboren und aufgewachsen und war schon zu Ostzeiten im Kernkraftwerk beschäftigt.
Ich bin 2003 gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, zurückzugehen und hier als Geschäftsführer quasi in meinem alten Laden tätig zu werden. Und wie gesagt, wenn man hier geboren ist, in der Region groß geworden ist, war die Zeit für die Entscheidung nicht allzu lange. Ja, also klar, hat man sich gefreut, das zu machen. Und ich habe eigentlich immer an diesen Standort geglaubt. Ne, weil viele damals gesagt haben, warum gehst du zurück in ein sterbendes Unternehmen? Das geht ja eh den Bach runter. Ne? Ihr macht den Rückbau und das war's. Aber wenn man dies alles hier sieht, dann begreift man, dass dieser Standort viel mehr Potenzial hat. Ne? Und unsere klare Zielstellung ist natürlich, wir wollen diesen Standort als Industrie- und Energiestandort wieder beleben. Und da sind wir auf dem besten Wege. Wenn man allein bedenkt, durch die Firmen, die ich Ihnen gerade stichpunktartig genannt habe, werden hier am Standort neben unseren eigenen Leuten zwischen 1200 und 1400 Leute beschäftigt derzeitig. Und ich denke, so wird der Standort sich auch wieder einpegeln, dass wir langfristig um die 2000 bis 2200, 2300 Beschäftigte hier haben werden. Mhm. Und das, denke ich mal, ist schon für Totgesagte eine gute Leistung. Ne?
Überall Kräne, Baumaschinen und Rohre, manche so groß, dass sie auf keinen LKW und keinen Eisenbahnwaggon passen. Es sind die Masten für Offshore-Windanlagen und sie werden gleich am alten Kraftwerk auf Schiffe verladen. Auch das gehörte zum Plan. Ein vor wenigen Jahren eröffneter Industriehafen, ohne den das alles nicht möglich gewesen wäre. Der aber auch Ängste bei manchem Lubminer verursacht, weil er ein Symbol ist für alles das, was hier entstanden ist und vielleicht noch entstehen wird. Jürgen Ramthun hat seine Limousine zwischen den Hallen und durch die Baufelder hindurch ans Ufer gelenkt, auf einen Feldweg durch ein paar Baumreihen. Am freundlichen Bodden. Die Sonne scheint und der Sturm hat sich gelegt. In Minuten ist man in einer anderen Welt. Zwei Welten so dicht beieinander. Zwei Welten, die es auch in Lubmin gibt, mit tiefen Gräben dazwischen.
Also ich sag mal so, erfreulicherweise, sie waren ziemlich tief. Ich denke, wir sind dabei, sie ein Stück weit zuzuschütten, um das mal so zu sagen, um wieder Brücken zu bauen. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, an einzelnen Projekten hochgezogen haben sich diese Gräben sehr weit aufgetan. Und es gab in Lubmin immer im Grunde genommen zwei Lager. Die einen, die eine Entwicklung hier befürwortet haben, weil sie natürlich ganz klar die Arbeitsplätze gesehen haben, weil sie auch die Gewerbesteuer gesehen haben, die ja irgendwann dann auch mal damit zusammenhängt. Und auf der anderen Seite Leute, die gesagt haben, nein, wir wollen das eigentlich gar nicht.
Über vieles diskutierten die Lubminer. Über ein Kohlekraftwerk, aber auch über ein Solarkraftwerk, das auf den Dächern der ehemaligen Reaktoren installiert werden sollte. Und über den zum Industriehafen ausgebauten Kühlwasserkanal des Kraftwerks, der zwar auch eine neue Sportbootmarine ermöglichte, über den aber auch Atommüll von überall her nach Lubmin hinein transportiert werden könnte.
Das waren Vorurteile, die man sowieso hatte gegen die Wiederindustrialisierung dieses Standortes. Also man muss wissen, wo der Hafen gebaut wurde, gab es heftigen Widerstand. Viele kritische Stimmen, die gesagt hatten, also wir wollen eigentlich nicht, dass hier ein Hafen entsteht. Wir wollen nicht, dass sich hier Industrie ansiedelt. Wir wollen schon gar nicht Industrie, die Lärm macht, die Schmutz macht. Ich meine, das ist, man muss das immer ausgewogen machen. Ich wohne selber auch in Lubmin. Ich wohne also relativ dicht dran hier in dem Gebiet. Und da sage ich, diese Nahtstelle und diesen Spagat müssen wir immer bewältigen. Aber ich bleibe dabei, und das sehen viele meiner Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiter hier auch, nur vom Tourismus allein kann diese Region, geschweige Lubmin, schon gar nicht leben.
Zwischen dem ehemaligen Kraftwerksgelände und heutigem Energie- und Industriestandort und dem Seebad liegt der Küstenwald, ein dichter Kiefernwald auf sandigem Boden. Am Hochufer schweift der Blick über den Bodden, fällt hinüber bis Rügen und aufs offene Meer hinaus. 3 Kilometer liegen zwischen Lubmin und dem Werksgelände. Dass der Wald dazwischen noch steht, verbucht Klaus Kühnemann für sich.
Hier geht es jetzt knapp 1 Kilometer bis zum KKW. Und wie gesagt, bis auf 300 Meter sollte der Wald weg abgerodet werden, auch dann in südliche Richtung bis zur Straße ran. Das haben wir sehr schnell verhindert. Ist also auch in dem Bebauungsplan nicht mehr so aufgetaucht, sondern nur noch auf einen Teil unmittelbar um das Kraftwerk herum.
Klaus Kühnemanns Haus ist das letzte in der Reihe, bevor der Wald anfängt. Näher am Werksgelände dran wohnt keiner in Lubmin. Kühnemann und seine Bürgerinitiative Zukunft Lubminer Heide machten auch gegen das geplante Steinkohlekraftwerk mobil, bis der Investor entnervt aufgab.
Es bietet sich natürlich an, diesen Standort wieder zu revitalisieren, zu einem Industriestandort. Das bietet sich an, um Wirtschaftswachstum in die Region zu holen, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, alles, was damit zusammenhängt. Das ist natürlich zu begrüßen. Aber, nun kommt das Aber wieder, in der Nähe eines Seebades muss das sehr vorsichtig, sehr sensibel gemacht werden. Da kann man nun nicht jede Industrie hinbringen. Da kann man nicht Kohlekraftwerke hinbringen oder Müllverbrennungsanlagen, so wie das manche gern mal gesehen hätten. Das sollte sehr sensibel passieren. Und bis jetzt ist es auch einigermaßen gelungen.
Kühnemann steht vor seinem Grundstück am Ende der Dünenstraße, das schon halb im dichten, dunklen Küstenwald liegt, der das Seebad vom Werksgelände trennt. Sein Haus beherbergt 2 kleine Ferienwohnungen, wie so viele Häuser hier. Zum Strand sind es 300 Meter durch den Wald und die Dünen. Es ist ein Idyll, dass man in Lubmin gelegentlich auf die pensionierten Professoren schimpft, die gegen jede Neuerung seien, ficht ihn nicht an.
Die Stimmung im Ort, ja, ist etwas differenziert, aber nicht mehr so stark gespalten wie früher, weil der absolute Druck auch etwas raus ist jetzt, durch diese Absage des Kohlekraftwerkes. Die anderen Objekte, die jetzt laufen, sind nicht so heftig umstritten. Das Zwischenlager zum Beispiel, auch die Gaskraftwerke sind nicht so akute Gefahr für den Ort, sodass sich als etwas beruhigt hat eigentlich. Aber die Meinungen gehen natürlich immer noch auseinander.
Ja, Zunge, Zahn, Kontakt, Kiefer fällt.
Im Volkschor Lubmin spielt das alles keine Rolle. Hier wird gesungen und da zählt jede Stimme. In der Aula der Lubminer Schule, einem Zweckbau aus Betonplatten, üben sie jeden Montag. 1 Dutzend Männer und doppelt so viele Frauen jeden Alters. Gerd Udo Witt ist ihr Chorleiter.
1969 habe ich dann hier den Erwachsenenchor gegründet. Wir hatten also im vorigen Jahr unser 40-jähriges Bestehen. Und ich hatte zuerst Probleme mit Männerstimmen, das ist im Allgemeinen so. Da habe ich dann 2 Jungs von der Feuerwehr versucht zu überreden und dann haben die zu mir gesagt, machen wir kommen, aber dann kommst du mit im Winter schwimmen.
Ja. Da im Meer?
Ja.
Im Winter?
Ja, ja. Und dann haben wir so eine Art Pakt geschlossen. Fortan waren wir 3 oder 4, die zum Schwimmen gegangen sind und ich hatte sofort 2 Männer mehr im Chor. Wir singen gemeinsam, wir gehen zusammen im Winter schwimmen, wir spielen zusammen Volleyball, wir haben zusammen Fußball gespielt. Also das ist so hier. Ja.
Als Sachse kam Gerd Udowitt 1967 nach Lubmin. An die Sachsen mussten sich die Lubminer gewöhnen. Schließlich wurden ab 1968 10.000 Menschen aus der ganzen DDR gebraucht, um das Kernkraftwerk zu bauen und zu betreiben. Und so hört man es auch immer wieder sächseln an der ein oder anderen Ecke des Ortes. Sind damit die Sachsen hier in der Überzahl?
Ja, die Frage ist nicht schlecht. Es sind viel Sachsen geworden inzwischen. Und das war früher auch gar kein so sehr schönes Verhältnis. Ich weiß noch, bei den Fischern, ich wurde total negiert. Das waren Sachse und die hatten mir nichts zu suchen. Und das hat sich auch inzwischen alles gelegt. Und das ist ein sehr friedliches Miteinander.
Das war aber noch keine Antwort auf meine Frage.
Es gibt eindeutig mehr Pommern.
Nachher sonst, wo noch Wasser ist. Und da hat das noch keinen Zweck. Da können wir die Füßehülsen nass kriegen.
Was findet man denn hier so am Strand?
Am Strand findet man 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Sorten Fossilien. Hier finde ich Nautilutiden, Nautilstücke von Nautilussen, die zerbrochen sind. Diese langen Tiere, ne? Die Vorfische. Eine Menge Nautilutiden. Ich finde nicht sehr viele, aber ich habe ja über 200 Stück schon gefunden, aber in 70 Jahren. Immer von Zeit zu Zeit ein Seeigel. Dann finde ich Stachel von Seeigel, weil ich besser gucken kann als andere, weil ich Fossilsammler bin. Dann finde ich Röhrenwürmer und dann finde ich Seelilienstielteile. Und hin und wieder auch mal einen kleinen Bernstein. Nach so einem Hochwasser. Aber nur.
Kaum ein Lubminer legt wohl mehr Kilometer am Strand zurück als der alte Herr Roggo mit seinen fast 90 Jahren. Der Strand ist sein zweites Wohnzimmer. Aber nach Fossilien suchen geht heute nicht. Der Sturm hat sich zwar gelegt, Aber das Wasser, das aus der Ostsee in den Bodden gedrückt wurde, ist noch nicht wieder abgelaufen.
Una momento, einen Moment. Hier. Das ist die Hafenstraße. Da ist die große Räucherei und so war alles Fischhandlung gewesen. Und hier vorweg war eine Gaststätte mit einem großen Saal Seeblick, Hotel Seeblick. Im Hotel Seeblick war die Versammlung. Hier waren 100 Fischer. Einer nach dem anderen hier überall lagen an einem Pfahl, hatten alle einen Pfahl und da hatten sie ihre Boote dran. Ja? 100 Fischer.
Der einst, erzählt Heinz Roggo, als die Fischer noch mit Gummistiefeln zu ihren Booten warten mussten, gab man der Hafenstraße ihren Namen. In fester Erwartung, dass an deren Ende auch der Lubminer Hafen gebaut wird.
Und was will ich Ihnen sagen? Da war die Versammlung in Hotel Seeblick von den Fischern und mein Vater ist dabei gewesen. Und dann wurde über den Hafen diskutiert. Und dann ist diese Truppe hier, die hier, haben gesagt, das ist richtig, hier, die hier wohnten, so den Hafen zu bauen. Und dann sind die anderen auf die Barrikaden gegangen, so im bildlich gesprochen. Es ist, soll regelrechte Handgemenge gewesen sein. Die Hafen, der gehört dahin, wo die Seebrücke ist, das wäre das Richtige. Das kommt gar nicht in Frage. Wir wollen den Hafen hier haben und das heißt ja auch schon Hafen. Nein, auch das wurde dann abgelehnt letzten Endes. Dahin. Waldstraße, da waren die schon eine Menge Fischer, hatten sich dort auch schon angesiedelt inzwischen. Da soll der Hafen hin. Und dann waren fast Schlägereien, so eine große Diskussion nach 2,5 Stunden etwa, wie mein Vater berichtet, hat der Bürger, der Landrat gesagt, und damit ist der Hafen in Lubmin gestorben, hat die Akten zugemacht. Das Geld war bereits in Greifswald bewilligt für den Hafen Lubmin. Und dann wurde das nichts mit dem Hafen. Dann hatten sich das gründlich versaut. So, und dann wurde das Geld anderweitig ausgegeben. Irgendwo wurde ein Hafen gebaut in Gristow oder glaube ich oder was.
Wir gehen die Strandpromenade weiter entlang, weg von dem Teil Lubmins, der vor über 100 Jahren mit seinen Villen das Seebad begründete, hin zum alten Dorf, dem Dorf der Fischer und Bauern. Hier besteht die Strandpromenade nur noch aus etwa 1 Meter langen, in die Dünen verlegten Holzbohlen mit einem Geländer. Am Ortsende liegt der Teufelsstein im Wasser, mit fast 17 Metern Umfang, einer der größten Findlinge weit und breit, um den sich natürlich eine Sage rankt.
Die Menschen haben gedacht, wie kommt so ein großer Stein hierher? Ja, so. Und dann haben sie überlegt, ja, der muss die Düvel die Hand im Spiel haben. Der Teufel muss die Hand im Spiel haben. So, und dann kam nur noch dazu, dass der Wusterhusener Kirchturm so einen kleinen Knick hat. Ja, und deshalb kann man diese Sage vom Teufelstein immer noch erzählen. Und zwar war das dann so, dass es Teufel gegeben hat noch da drüben mit Hörnern. Gibt ja heute auch noch welche. So, aber ohne Hörner. Und dann hat er sich einen Riesen, denn alleine konnte er gar nichts machen. Der Teufel war nicht stark genug. Das ist Quatsch. Hin und wieder erzählte er dann auch, ich sage, soll das richtig erzählen. Hat dann einen Riesen angesprochen. Der Riese war misstrauisch. Den Teufel gegenüber. Hat er wieder nichts im Schilde? Na. Nein, hat er gesagt, ich wollte nur mal sehen, ob du die Küste mit einem größeren Stein hier triffst, von da drüben. Bisschen links von Lauterbach, Putbus. Und dann hat er geworfen. Und dann ist er hier an der Küste auseinandergebrochen. Hier ist der große Stein, ist hier hingefallen. Und der kleinere Teil hat den Wusterhusener Kirchturm gestreift. Und ist dadurch etwas rechts ab im Acker liegen geblieben.
Wenn man Heinz Roggo auf Fresendorf anspricht, dann verändern sich seine Mimik, seine Gestik und seine Stimme. Fresendorf, das ist das alte Heimatdorf der Roggos. Ein paar Häuser groß nur, gelegen auf der Landzunge an der Ostsee zwischen Peene und Bodden, einen Steinwurf vom Meer entfernt. Dort lebte er mit seiner Frau und den 4 Kindern in einem Haus, das er selbst gebaut hatte, eine paradiesische Idylle, bis das Kernkraftwerk gebaut wurde, genau neben Fresendorf, das etwas zu nah dran war, und die Roggos wenig zimperlich aus ihrem Haus vertrieben wurden.
Kann man sich gar nicht vorstellen, was wir gearbeitet haben. Na, ich will Ihnen mal ein paar Kostproben doch sagen jetzt. Ich habe gefischt, ja, und war noch zusätzlich tätig, um dann den Fisch zu räuchern und so weiter, und habe den Schmiedemeister und wenn ich so und so wie Stücke für die Fenster und was weiß ich was alles, nee Mensch, überall wo gearbeitet, dass die schönen Aal kriechten und was weiß ich was alles, aber nicht Bestechung, sondern als Bezahlung und so weiter, Mensch, was wir gearbeitet haben um das Haus und dann mit 4 Kindern, das war alles nicht einfach. Und deshalb stecken wir eben so eindeutig da auch drin. Was meine Frau da geleistet hat, ist so unwahrscheinlich, Mann. Ich weiß nicht, ob ich das noch erklären muss, Mensch.
Quasi über Nacht mussten die Roggos ihr Haus verlassen, an einem Tag im Mai im Jahr 1974. Die jüngste Tochter war alleine zu Hause, als behelmte Männer kamen.
Und dann kriegte ich eines guten Tages im Mai Bescheid, wir möchten nicht mehr das Gebiet betreten. Es sei uns nicht mehr gestattet, das Gebiet zu betreten. Und das ist überhaupt nicht, wir haben noch gar keine Vorstellung, dass wir da ausziehen müssen. Obwohl das nun schon wochenlang geht. Wir konnten uns nicht damit anfreunden. Ich kann das ja nicht erklären, wie schwer das war. Ich kann das heute leichter erklären, weil es so lange her ist und so, ne? Aber mehr nicht. So.
Das war das Ende von Fresendorf und der Beginn des zweiten Lebens der Familie Roggo.
Thank you.
An der Baustelle der Nord Stream Pipeline haben sie ein 12 Meter langes Rohrstück hingelegt, zum Anfassen, Angucken und Durchkrabbeln. Genau solch eines, von denen sie draußen auf dem Meer Tausende auf drei Verlegeschiffen aneinanderschweißen und hinunterlassen.
Hallo Echo, hallo Röhre.
So muss sich das russische Gas also fühlen, wenn es sich von Russland bis Lubmin durch diese Röhre mit 1,15 Meter Durchmesser schiebt.
Also die Nord Stream Pipeline hat eine Länge von 1224 Kilometern pro Pipeline-Strang. Also die 1224 Kilometer ist sozusagen die Entfernung vom russischen Vyborg bis nach Lubmin. Aber da wir zwei Stränge verlegen, verlegen wir halt die doppelte Distanz an Rohr. Also 2448 Kilometer. Mit Hilfe dieser beiden Rohrleitungen dieser Dimension können wir, wenn beide installiert sind, das wird Ende 2012 sein, dass beide dann noch installiert und in Betrieb sind, 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr nach Europa transportieren.
Sagt Nord Stream-Sprecher Steffen Ebert.
Ja, jetzt würde ich sagen, kriegen Sie von mir noch ein paar Sicherheitsschuhe und eine kleine Ausrüstung, damit wir auf die Baustelle gehen können. Das können wir gleich zu Fuß machen.
Okay.
Die Nord Stream Pipeline ist ein Jahrhundertprojekt, das Rekorde bricht. Nie zuvor wurde ein derart dickes Rohr über eine solche Entfernung verlegt. Und es endet natürlich in Lubmin. Lubmin, dem Energiedorf. Mehrere Fußballfelder hätten Platz hier auf dem planierten sandigen Boden, dem Baufeld für die Anlandestation der Pipeline zwischen Kraftwerk Bodden, der Hafeneinfahrt und dem Küstenwald, hinter dem das Naturschutzgebiet rund um die Peenemündung beginnt. Kurz hinter dem Ufer tauchen die Enden der beiden Röhren aus dem Boden auf.
So, hier sieht man eines der großen Kugelventile. Das ist jetzt noch nicht in der richtigen Position. Das wird also auch in den nächsten Tagen erfolgen. Und dieses Ventil hat also auch ein Gewicht von über 100 Tonnen. Das ist jetzt hier jetzt am Kran noch angebracht, weil es in Kürze entsprechend an die Position gesetzt werden soll. Das kommt dann, glaube ich, hier auf dieses Fundament. Und das ist sozusagen das Hauptventil oder eines der Hauptventile, die den Gasstrom regeln. Hergestellt in Italien bei der Firma Petrovalves.
Auf dem riesigen Hauptventil ist ein Schild mit einer Widmung angebracht. Für Norbert Gossen steht darauf.
Mit spezieller Widmung. Wichtige Person wird auf diese Art und Weise gedankt, die also im Projekt sehr, sehr wichtige Arbeit gemacht haben. Herr Gossen ist ein Mitarbeiter aus dem Einkauf, der also maßgeblich an den Verträgen zwischen Nord Stream und der Firma Petrovalves beteiligt war.
Und wo ist Ihr Ventil?
Ich weiß nicht, ob ich eins bekomme. Ich glaube nicht, es gibt noch wichtigere Leute als mich.
Ab 2012 soll es fließen, das russische Gas. Hier wird es ankommen und etwas bearbeitet werden und dann durch weitere Pipelines von Lubmin ins Binnenland strömen, um den Energiehunger der Europäer zu stillen.
Auf diesem großen Fundament wird die sogenannte Molchschleuse aufgebaut. Also pro Pipeline-Strang jeweils eine Molchschleuse. Die dienen dazu, um die Molche vom Gas zu trennen. Das sind Geräte, die man mit dem Gasstrom durch die Pipeline schiebt. Und die können halt Messungen vornehmen, verschiedenster Art. Das sind im Grunde genommen, ich sag mal, eine Gummischeibe vorne, eine Gummischeibe hinten und dazwischen Messgeräte oder eine Bürste oder sonst was. Und die laufen mit dem Gasstrom durch die Pipeline durch.
Also wie so eine Art große Rohrpost?
Ja, kann man so sagen.
Könnte da noch ein Zusatzgeschäft werden, oder?
Ich glaube nicht, weil es dauert zu lange. Obwohl, gut von Russland, 3 bis 5 Tage ist vielleicht diese Rohrpost dann auch etwas schneller, aber ich glaube, das ist nicht zu finanzieren.
3 bis 5 Tage braucht das Gas von Russland bis hierher?
Ja, in etwa.
Mich beschleicht ein seltsames Gefühl. Ich bin sicher, dass ich genau an dieser Stelle schon einmal gewesen bin.
Wir befinden uns jetzt von der Position her im Grunde genommen am Ende der Nord Stream Pipeline.
Wissen Sie, wo ungefähr der Ort Fresendorf gelegen hat? Kann sein, dass wir da genau gerade sind, oder?
Ich weiß es nicht, wo genau der war.
Mein Gefühl trügt nicht. Genau hier, wo wir jetzt stehen, genau dort, wo die Ostsee-Pipeline endet, stand einst das Haus der Rogos, aus dem sie 1974 zwangsumgesiedelt wurden, weil es dem Kernkraftwerk zu nahe kam. Auf einem alten Schwarz-Weiß-Foto sind sie abgebildet: Heinz und Hannelore Roggo, die vier Kinder, Haus, Scheune und der lichte Küstenwald. Und fast alles auf diesem Foto gibt es nicht mehr. Die Scheune nicht, das Haus nicht, den Küstenwald nicht und auch Hannelore nicht. Übrig geblieben sind Heinz und die vier Kinder. Hannelore starb nach der Vertreibung aus Fresendorf.
Meine Frau ist ein bisschen länger schon her, ist 29 Jahre. 29 Jahre dort. Ich kann es nicht beurteilen, möchte nicht beurteilen. Sie hat eine schwere Herzgeschichte gehabt. Eine ganz schwere Herzgeschichte. Aber das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen. Vor dem hatte sie keinen Herzfehler. Aber das weiß ich eben nicht so genau. Jedenfalls sind 29 Jahre her. 29 Jahre her, ja. So lange ist das nun mal her, Mensch.
Ja. Mit Heinz Roggo und seinen Kindern war ich schon einmal hier. Genau hier. Das war vor 6 Jahren und es war das erste Mal nach der Zwangsumsiedlung, dass Heinz Roggo diesen Ort wieder betreten hat, nach 30 Jahren. Da stand das Roggosche Haus schon nicht mehr. Es wurde 1992 abgerissen, als das Kraftwerk längst abgeschaltet war. Heute gibt es nicht einmal mehr die Lichtung und den Küstenwald ringsum, sondern eine große planierte Fläche, damit die Leitung aus Russland Platz hat.
Ich bin trotzdem inzwischen, mir geht's gut und so weiter und habe ordentliche Kinder und alles und sehr viele nette, ordentliche Menschen um mich und so. Nicht? Aber ich will Ihnen sagen, ich bin nicht gut behandelt worden, im Grunde genommen. Gerade haben die beiden Köche im Hotel Seebrücke Sandsturm-Marmelade für die Frühstücksgäste gemacht. Vieles läuft hier anders als üblich.
Da mussten ihre Köche auch dazulernen, sagt die Chefin. Heidi Moritz legt auf Bio und viel Selbstgemachtes Wert. Das Fleisch kommt vom Bauern aus der Region.
Der Gast, der hierher kommt, möchte ja nicht nur die Landschaft sehen, er möchte ja auch diese traditionellen Getränke oder Speisen dieser Landschaft erleben. Und wir haben sehr viele alte Kochbücher, in denen wir nachgelesen haben, auch originale pommersche Rezepte. Und das ist uns eigentlich gut bekommen, auch gastronomisch. Nichts anbrennen lassen.
Nein. Wir kennen uns doch.
Ja, eben deswegen.
Heidi Moritz sagt, ihre Gäste freuen sich, wenn sie nach Jahren wiederkommen und mit Namen begrüßt werden. Und sie sagt, dass jeder sich bei ihr ein Essen und ein Getränk leisten können soll und sie so ihre Preise kalkuliert. In Lubmin gibt es manches, das es nicht mehr überall gibt. Der alte Herr Roggo hat in einem alten, windschiefen Fachwerkhaus auf seinem Grundstück ohne Heizung und Strom ein kleines Fossilienmuseum eingerichtet.
So, gucken Sie sich da an. Hätten Sie das mitgenommen?
Fragt er, wenn er einen seiner Findlinge zeigt und freut sich dann über die Reaktionen, wenn er den scheinbar belanglosen Stein umdreht und ein versteinerter Seeigel zum Vorschein kommt.
Ja, stellen Sie sich das vor, hätten Sie das mitgenommen, hätten Sie das hergeschleppt, hätten Sie ins Wasser geworfen, um zu sehen, wie weit Sie werfen können, nicht?
Oder wahrscheinlich.
Was? Ja? Ich denke, das gehört doch hier überhaupt nicht her. Was soll der Stein hier? Hat ein schöner Seeigel gelegen. Ja?
Toll.
Sehen Sie das? Sehen Sie, so liegt das. Das hat auch umgekehrt. So liegt das. Nicht? Und dann drehe ich das um und dann sehe ich, ein kleiner Seeigel hat hier gelegen. Und Abdruck ist auch schon, ja, verstehen Sie das? Gucken Sie mal, das ist vom Eis sehr weg. Ja? Ja, und nun gucken Sie sich das an.
Ui, das ist Holz, oder?
Versteinertes Holz, ein Holzast, aber das ist ein fossiles Stück. Und zwar deshalb, weil mehrere kleine Holzwürmer Löcher sind. Sehen Sie die Löcher überall? Mhm. Da, na, überall sind kleine Löcher. Da, sehen Sie die Löcher? Hier, die sehen doch die einige Löcher, ne?
Ja,
können
ja.
Sie,
doch.
Gut sehen,
ja,
ne?
Ja.
Ja, ist unwahrscheinlich. Lass bloß sein.
Heinz Roggo hat zu jedem Einzelnen eine Geschichte zu erzählen. Und das braucht seine Zeit. Aber was sind schon 2 Stunden gegen die Milliarden und Abermilliarden Jahre Erdgeschichte, die hier in diesem alten Fachwerkhaus versammelt sind?
Ja, wo ist die Zeit geblieben?
Ja, wo?
Oh, 1:45, jetzt ist es knapp nach 2:30.
Ja. So.
Ich wünsche das Allerbeste. Sind Sie noch mal zu sehen irgendwie?
Ich komme noch mal vorbei.
Ich wünsche das Allerbeste. Ich kann ihn nicht noch aufhalten, um Gottes Willen.
Tschüss.
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 Die Ostsee-Pipeline und das Seebad. Lubmin am Greifswalder Bodden. Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt mit Thilo Schmidt. Ton Inge Görtner. Regie Karina Lüttke. Redaktion Margarete Wohlam. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2010.